Er bezeichnet sich selbst als das Mädchen für alles in Hallbergmoos und ist als Kapitän der ersten Mannschaft maßgeblich am aktuellen Erfolg beteiligt. Wer seinen Werdegang anschaut, der sieht und könnte sagen, ja, das passt, das ist logisch, denn Titel, Weltmeisterschaft und mächtig viel Erfahrung. Heute spreche ich mit Damir Cekovic.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
Hallo Damir, willkommen im Podcast-Studio.
Hallo Sebastian, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Du spielst seit nunmehr 12 Jahren in der ersten Klassik-Bundesliga, bist Teil einer Mannschaft, die um Titel mitspielt. Ich glaube, du gehörst mittlerweile schon zu den Dienstältesten mit, oder? Also jetzt nicht zu den Top-Dienstältesten, da gibt es glaube ich noch ein paar, aber bist schon fester Bestandteil der Bundesliga geworden.
Könnte man so sagen, ja. Denke ich auch.
Hast du so eine Saison wie diese schon mal erlebt? Vorne eng, hinten eng, Zerbst ungewohnt, angreifbar und ihr mittendrin?
Nicht wirklich. Also in den vergangenen 11, jetzt im 12. Jahr in der Klassik-Bundesliga wirklich, also mir war es von Anfang an klar, dass das alles eng sein wird, weil das ist dieses Jahr wirklich, also diese Saison die stärkste Bundesliga, die wir, glaube ich, seit langem hatten. Und ja, man sieht es an der Tabellensituation, ganz klar.
Wir sprechen am Montag nach dem 12. Spieltag. Und der Hammersbach hat jetzt nur 4-4 unentschieden gegen den Favoriten Schreck Eppelheim gespielt. Bis zu dem Spiel hätte ich gesagt, ihr könnt definitiv die Meisterschaft noch entscheiden. Jetzt könnt ihr sie zumindest noch beeinflussen. Spielt es für dich irgendeine Rolle, wenn du an die nächsten Spiele denkst?
Also wenn ich ans nächste Bundesligaspiel denke, muss ich an Eppelheim denken. Und aktuell, die spielen eine sehr gute Saison. Also Höhen und Tiefen, klar, gibt es immer. Aber die machen das richtig gut. Und ja, das ist ja mein nächster Gedanke, nach Eppelheim zu reisen am 13. Spieltag.
Da hat Zerbst schon verloren und andere Mannschaften haben sich dort auch schwer getan.
Ganz klar.
Ausgenommen Mörfelden spielt ja auch noch gegen alle Abstiegskandidaten, eben Eppelheim, Bamberg, Zwickau und Schwabsberg. Letzter Spieltag, der könnte für dich auch aufgrund deiner Vergangenheit etwas emotionaler werden.
Ja, definitiv. Also jedes Mal, wenn ich nach Schwabsberg fahre oder die bei uns sind, ist das ja, als ob ich meine zweite Familie wiedersehe, kann man wirklich schon so sagen. Ja. Alte Freunde, es ist immer, kann man wirklich schon so sagen, dass es emotional ist, ja, auf jeden Fall.
Aktuell wird heiß diskutiert, ob es wirklich drei Absteiger und somit auch drei Aufsteiger aus den zweiten Bundesligen braucht, denn die Tabelle zeigt es auch dieses Jahr wieder, dass irgendwie kaum Aufsteiger Fuß fassen können. Unter Hammersbach war so eine Überraschung, aber die anderen Mannschaften, wenn sie hochkommen, gehen sie meistens auch wieder runter. Wie siehst du diese Thematik rund um Abstieg und Aufstieg?
Ich finde es natürlich wirklich sehr schade, bei einer Zehnerliga ein Drittel absteigen zu lassen, also nicht ein ganzes Drittel, aber wirklich fast ja ein Drittel der gesamten Liga muss leider in den Abstieg runtergehen, weil man halt drei zweite Bundesligen hat. Ich kann mich grob noch erinnern, vor Jahrzehnten, dass es wirklich sogar eine dritte Bundesliga gab, die dann vier geteilt war, dazwischen noch die zweite Bundesliga zwei geteilt war und dann halt die erste Bundesliga war. Ja, das wäre natürlich angenehmer vielleicht für alle, aber ich glaube, die heutige Situation lässt es halt wahrscheinlich nicht mehr zu. Ja, Mitglieder werden weniger oder jetzt halten sie sich zum Glück irgendwie, ja, wird immer schwieriger, deswegen kann ich einerseits das auch verstehen, dass man jetzt drei zweite Ligen hat, aber dennoch sind wirklich ja drei Absteiger für eine Zehnerliga leider echt viel.
Es ist dann sehr schwierig, da eine gewisse Basis auch aufzubauen. Und es wird dann, glaube ich, immer die 4, 5 Top-Mannschaften geben und der Rest wird um den Abstieg spielen. Also das ist echt herausfordernd, wie du sagst. Es gibt ja auch Gründe, dass es diese 3-Aufsteiger-Regelung gibt, dass eben keine Aufstiegsspiele aus der zweiten Bundesliga mehr nötig sind, dass eben die Meister dort auch direkt belohnt werden. Aber vielleicht wäre eine Aufstockung der ersten Liga eine Überlegung, aber dann wäre der Kalender wieder zu voll. Also sehr schwierig, aber ich glaube, dass man da in Zukunft auch weiterdenken muss und gucken muss, ob man das vielleicht irgendwie lösen kann, weil ich glaube schon, dass das der Liga auch gut tun würde, wenn gewisse Aufsteiger auch drinbleiben können. Aber man wird es sehen.
Man sagt ja immer, das erste Jahr ist wirklich das Schwierigste als Aufsteiger. Ganz klar. Weil, ja, wenn du das erste Mal, man sieht es jetzt, vielleicht bestes Beispiel, Mörfelden, die sind das erste Mal aufgestiegen, haben sich sehr schwer getan, leider wieder abgestiegen, ein Jahr drauf wieder aufgestiegen, haben sich jetzt wirklich lange gut gehalten, wirklich auch gute Spiele gemacht, machen sie immer noch. Aber ja gut, jetzt klar gegen Zerbst, das letzte Heimspiel ist halt ein anderes Level für alle, für uns. Aber es ist immer wirklich schwer. Und ich sage jetzt mal so, unter Hammersbach hat es richtig gut erwischt. Die sind aufgestiegen und haben sich erstmal richtig gut etabliert und wirklich sehr gut. Die jungen Spieler haben sich richtig gut getan und sind zu Recht jetzt weiterhin oben mit dabei, keine Frage.
Erinnert mich so ein bisschen an das Schwabsberg früher. Jung und wild vielleicht und vor allem Familie. Ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Faktor, warum das in Unterhammersbach so funktioniert.
Ja, definitiv.
Du hattest auch mal eine erste Saison in der ersten Bundesliga. Die ist schon ein bisschen her, wie ich vorhin gesagt habe, 12 Jahre. Davor gab es aber auch noch einen Dummy auf der Kegelbahn. Bevor wir über deinen Werdegang bis zum jetzigen Zeitpunkt, also bis zum VfB Hallberg-Moos kommen, würde ich gerne die Schnellfragerunde mit dir machen, mit der Bitte um schnelle und kurze Antworten auf einzelne Punkte. Gehe ich dann auch nochmal ein. Bist du soweit bereit?
Gerne.
Dein kompletter Name?
Damir Cekovic.
Dein Spitzname?
Damir, oder wie man mich in Kroatien genannt hat, Ceki.
Dein Geburtsdatum?
27. Oktober 91.
Aktuell arbeitest du als?
Gebietsverkaufsleiter in der Intralogistik.
Du kegelst seit?
Ich laufen kann.
Deine offizielle Bestleistung liegt bei?
Ich glaube 6,92. Wichtig war aber mehr als Axel.
Die Kegelbahn magst du gar nicht.
Boah, Bahn 1 Staffelstein.
Auf dieser Bahn spielst du am liebsten?
Ich spielte dich am liebsten in Schwabsberg auf der alten Anlage.
Und deine größte Niederlage?
Oh. Es gab viele Niederlagen, aber ich glaube, eine größte gab es nicht wirklich.
Dankeschön. Viele Punkte dabei. Hast du eine inoffizielle Bestleistung?
Nee.
Also noch nie die 700 gespielt?
Da, wo ich trainiere, ist das unmöglich. Definitiv. Da war das höchste Mal bei knapp 670, aber das war's dann auch.
Wo trainierst du?
Ich trainiere hier bei mir in Augsburg bei MBB, wo ich auch einige Zeit lang gekegelt habe. Aufgrund meiner Eltern, weil mein Vater da noch spielt mit 75 und meine Mama ab und zu mal auch noch die Kugel in die Hand nimmt. Und genau, da, also wirklich hauptsächlich dort.
Du hast aber auch schon in München gespielt. Vielleicht ist ja jetzt von Hallberg-Moos auch nicht super weit weg. Also ich rede von der Selminer Straße natürlich. als du dort warst, wir sprechen ja auch noch drüber, war das 120-Kugelspiel noch nicht so verbreitet, beziehungsweise hattest du dich ja auch bewusst für die 200 Coolen entschieden. Aber ich nehme auch mit, dir sind nicht die 700 super wichtig bei der Bestleistung, sondern hauptsächlich mehr als Axel.
Ja, genau. Definitiv.
Ich habe eine Vermutung, aber klär uns bitte auf, wen du meinst.
In dem Fall meine ich nicht irgendeinen Axel, sondern es ist Alexander Stefan, der aktuell jetzt bei Kipfenberg spielt.
Und auch in so einer Hobbyliga, glaube ich, 200 Wurf in...
Ich glaube nicht mehr.
Nicht mehr, okay. Nicht mehr, nein. Aber ja. Im Podcast mit Tom Schneider hat er das auch kurz erwähnt, dass beide da, glaube ich, mal gespielt hatten. Genau. Und seine Bestleistung liegt bei 691.
Nee. Also einfach weniger als
einfach ich. Einfach weniger als du. Habt ihr euch da gegenseitig immer ein bisschen aufgezogen damals?
Bei Schwabsberg. Also das war zu Schwabsberger Zeiten, war es halt, also seit wir, wo wir da in Straubing die 4047 gespielt haben mit Schwabsberg, da hat er, glaube ich, schon 2-3 Kegel mehr als ich, als seine persönliche Bestleistung. Das hat sich dann jahrelang gezogen. Dann hat er sie wieder gespielt, dann habe ich wieder angespielt, aber es nie geschafft. Aber bei dem einen Spiel in Zerbst hat es dann doch geklappt.
Oh Mann. Aber ja, das ist der Eindruck, den ich auch habe, dass das immer ein großer Spaß war oder meistens zumindest bei euch.
Auf jeden Fall.
Es sei denn, du musstest nach Staffelstein und ich glaube, das können alle nachvollziehen, die Staffelstein und die alte Bahn dort kennen. Bahn 1 ist sehr eng an der Wand. Was hast du damals dort auf der Bahn beziehungsweise also aus der Bahn 1 und generell auf den vier Bahnen so gespielt für Ergebnisse?
Also in Staffelstein war es immer so, was ich mir dann im Nachgang gedacht habe, es kommt darauf an, wo ich anfange. Also fange ich auf Bahn 2 als Gastspieler an und muss dann gleich auf die 1 rüber, war das eine Katastrophe. Habe ich aber von rechts von 4 angefangen und bin dann erst rüber gegangen, dann hat sich's noch in Grenzen gehalten. Aber an dem Spieltag habe ich das Spiel nicht durchgespielt auf Bahn 1, sondern bin ausgewechselt worden vom Lallinger. Und wir haben dann zusammen keine 100 zusammengebracht.
Auf dieser Bahn, eieiei.
Ja, auf der 1, ja. Ich glaube, ich hatte irgendwas mit 72 in die Vollen. Ja, 72 in die Vollen. Habe eine Mitte durchgespielt, Barra rausgespielt. Also wirklich, ich bin, glaube ich, auf dem 26. oder 24. Wurf rausgegangen oder ausgewechselt worden. Und der Lalo ist dann für mich eingesprungen und ich glaube, wir haben genau die 99 gespielt zusammen. Aber war in dem Fall nur mein Verdienst.
Ich glaube, jeder hat solche Spiele. Wie gehst du dann damit um? Hängt dir das dann wochenlang nach oder ist es am Sonntag schon wieder vergessen?
Boah, ich sag mal so, es ist jetzt schon lange nicht mehr passiert, dass es so, ich sage jetzt mal, bodenlos war. Aber mein Gott, heutzutage, ich kann es nicht mehr ändern. Es ist passiert. Es bringt mich nicht weiter, wenn ich jetzt da Trübsal blas und da anfange rumzuweinen und hin und her. Man muss es halt vergessen und man muss halt nach vorne und weiterschauen, ganz klar.
Gehen wir ganz an den Anfang. Ich habe verstanden und schon gehört, Mama und Papa, wie hat es mit dir und vor allem, wo hat es mit dir und dem Kegeln angefangen?
Ja, wie es angefangen hat, eigentlich mein Großvater schuld. Der hat damals, als er hier gelebt hat, hat er hier mit dem mit Kroaten, was ich ja bin, haben sich hier gekegelt. Dann kam mein Vater dazu, dann hat meine Mutter auch angefangen, mein Bruder dementsprechend auch. Und dadurch, dass mein Bruder ja ein paar Jahre älter ist, wie es der eine oder andere vielleicht weiß.
Mario, gell?
Bin ich dann später in den 90er Jahren auch dazu gekommen zur Familie. Und ja, da war halt Kegeln Samstag reserviert. Und das ging halt bis in die Abendstunden und so. Ja, vom Maxi Cosi auf Bahn 1 in der Sporthalle in Augsburg geschlafen, bis ich dann laufen konnte und dann die Kugel nach vorne geschmissen habe.
Seitdem hat sich's nicht mehr losgelassen. Ihr habt bei einem kroatischen Club angefangen. Ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus. KSV Trenk, Augsburg.
Super, genau.
Gut, war jetzt nicht so schwer, aber durchaus auch Potenzial, das falsch auszusprechen. Die Internetseite ist auch komplett auf Kroatisch, vorhin mal drauf geguckt. Also es war schon auch da das Thema Familie ganz groß, vermute ich.
Ja, also KSV Trenk ist halt ein kroatischer Kegelverein gewesen. Hieß am Anfang Kegel Sportverein, dann wurde eine Fußballabteilung mit dazu gegründet. Dann hieß es dann der kroatische Sportverein Trenk Augsburg. Und ja, das waren halt wirklich, man kann wirklich sagen, die erste Mannschaft waren die Männer, die 6, 7 Leute, 8, 9. Und die Frauen der Männer haben halt bei den Damen dann gespielt am Sonntag. Also das war wirklich, Freunde von Samstag bis Sonntag auf der Kegelbahn gewesen und die Kinder dementsprechend auch. Und ja, ich glaube eigentlich, dass ich und mein Bruder die einzigen noch sind, die im Kegelsport treu geblieben sind.
Es ging dann für dich weiter. Wie schwer war da der Wechsel zu MBBSG Augsburg?
Der Wechsel war eigentlich gar nicht so schwer. Bei MBB, also ich habe die ganze B-Jugend ja durchgespielt, durfte sogar mal zur Bayerischen fahren, nach Bamberg. Frag aber lieber nicht.
Auf der alten Bahn, oder?
Kunststoff, ja, das war die alte.
Das, ja. Kann ich nachvollziehen. Deswegen frage ich nicht.
Kleine Kugel in der Kegel, da hat es richtig viel Spaß gemacht. Und nein, bei MBB war es halt so, das war eine junge Truppe, die hatten ein paar Jugendliche dabei, ein paar Juniorenspieler schon in der Zeit, wo ich halt 14 war. Und ich habe halt in der B-Jugend immer mit dem Patrick Krahammer zusammengespielt, mich duelliert. Und dadurch, dass er ein Jahr älter war, war ich dann der Einzige noch in der B-Jugend im Kreis Augsburg und habe dann gesagt, ja gut, ich bin ein Pubertier mit 14. Was will ich jetzt mit meinen Eltern dort? Ich könnte doch mit den Jungen in den MBB anfangen. Und, so habe ich dann entschieden, dass ich zur MBB wechsle. Und ja, wo ich dann schon ein paar Jährchen war.
Paar viele Jährchen, da bist du mir auch aufgefallen und du warst nicht nur in der U14 auf der Bayerischen, sondern du bist in der U18 auch Bayerischer Meister geworden. In Karlstadt am Main war das. Welche Bedeutung haben solche Erfolge in der Jugendzeit für dich? Sind die noch präsent oder überstrahlen die anderen Erfolge schon alles?
Nein, gar nicht. Also man kann wirklich sagen, es war ja auch ein Event, wo wir uns dann kennengelernt haben, genau. Sebastian.
Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe auch gespielt. Ich bin aber gegen den Fabian Lange relativ unglücklich ausgeschieden. Aber es geht um dich. Bitte erzähl, wie siehst du diese Erfolge heute?
Also die Erfolge, die waren dann schon ausschlaggebend für meine Zukunft. Also ich habe ja in der Jugend dann Jugendspielbetrieb für den SKV Augsburg gespielt. Und da haben wir uns halt mit den alle Neunetalern Jungs duelliert. Aber wir waren halt nicht so eine gute Mannschaft, dass wir uns halt dann wirklich in der Bayernliga mit den Big Playern sozusagen, mit der Generation messen durften.
Weiß, Manu Krieger. Weiß,
Patrick Krieger mit Amberg, Fritzmann und ja, ich glaube, ich kann sie nicht mehr alle aufzählen, aber das sind halt die großen Namen, die halt heute immer noch bestehen. Und da war halt dann so eine bayerische, also für uns im Bezirk Schwaben war es halt echt schwer, da überhaupt hinzukommen, weil wir hatten immer nur ein oder höchstens zwei Starter, die zur Bayerischen durften, weil Bezirk Schwaben halt echt nicht so gut war. Aber die halt es dorthin geschafft haben, haben halt auch ein Ausrufezeichen gesetzt. Timo Hehl, ganz klar. Ab Dominik von Thal, also die waren alles Bayern-Kaderspieler, wo ich nie mit durfte.
Aufgrund deiner...
Warum eigentlich? Genau.
Warum
ich eigentlich? Weiß es nicht. Ich habe nur mal mitbekommen, das ist aber schon Jahre her, ob es jetzt stimmt, weiß ich nicht. Ingrid Eichler war ja damals, glaube ich, die Jugendtrainerin vom BSKV. Und die hat gesagt, ja, ich bin zwar ein guter Kegler, aber sie kann mit meinem Stil halt nichts anfangen. Ja, und mein Gott, das habe ich aber erst Jahre später erfahren. Aber ob das jetzt stimmt, Flurfunk, keine Ahnung. Bin ich auch keinem böse, um Gottes Willen. Ja. Aber um zum Thema zurückzukommen, so eine Bayerische hat mich dann halt schon geprägt. Also Bayerischer Meister zu werden vor Manuel Weiß, vor Timo Hehl. Also ich habe mich schon cool gefühlt, muss ich schon sagen.
Vielleicht noch mal kurz die Info an alle, die es nicht wissen. Natürlich bekommt der Bezirk Stadtplätze je nach Erfolg, auch im Vorjahr. Also es ist auch so ein bisschen, auch so ein Dilemma wie mit Auf- und Abstieg. Du musstest ja auch erst arbeiten und natürlich haben auch in der Jugend dann andere Bezirke auch dominiert. Du hast die Namen schon erwähnt. Da war es immer nicht ganz so einfach, auf einer Bayerischen dann auch Stadtplätze zu gewinnen.
Ja.
Und dann ging es für dich auf die Deutsche. Ich glaube, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, dass wir da den Mantel des Schweigens drüber legen. Ich weiß nicht mehr genau, wo es war, aber es waren, es war so ein, nicht ganz Staffelsteinbahn 1 Bahn, aber ich glaube, 430 waren es, glaube ich, nur oder so. War 100
Wurf. Ja, ja, okay. Waren sie überhaupt 400?
Oder waren es schon 120?
Nee, waren 100 Wurf.
Okay.
Das waren noch 100 Wurf. War noch 100,
aber es war irgendwie 400.
Nicht erwähnenswert.
Also springen wir darüber und sprechen lieber über die positiven Punkte. Du warst Schlussspieler, wenn ich das noch richtig im Kopf habe und die paar Spielberichte, die ich gesehen habe, war das zumindest der Fall in Augsburg und hast da auch auf 200 Wurf mit 1030, 1040 doch noch das ein oder andere Spiel umgerissen.
Ja.
Waren solche Spiele wie gemacht für dich? Hast du da besondere Motivation verspürt und dich reingebissen? Oder war das einfach nicht zu vermeiden auf deiner Heimbahn vor allem, dass du da über 1000 spielst?
Ja, das waren aber, man muss schon sagen, erst die letzten Jahre, weil mit der großen Kugel mal anzufangen, ist für jeden immer schwierig, das erste Jahr da anzugreifen. Ich glaube, ich werde mir die Jugendspieler jetzt auch recht geben, dass sie sich da am Anfang immer schwer tun.
Natürlich.
Aber ich sag mal so, die letzten Jahre, es war halt ein super eingespieltes Team. Ich war auch die letzten Jahre Mannschaftsführer, muss man sich mal vorstellen, mit 19, 20. Also da hat der Roland Geldhauser, dem ich das dann übernehmen durfte, weil er dann in die zweite Mannschaft dann gegangen ist, er hat mir das so auf die Nase gebunden, hat gesagt, du machst jetzt Mannschaftsführer, viel Spaß. Und ja, vielleicht auch, weil ich halt die Ergebnisse gespielt habe und die Jungs halt dementsprechend mit mir vielleicht gut konnten, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, es hat mir schon Spaß gemacht, dann im Schluss dementsprechend das ein oder andere Spiel, ob es jetzt ein Lokalderby damals gegen ESV Augsburg war, rumzureißen oder ja. Aber war natürlich auch ein paar schlechte Spiele. Und eins erinnere ich mich, das war damals jedes Heim.
In jedes Heim oder daheim?
In jedes Heim, ganz klar.
Wäre das eine Bahn auch, die du nicht so magst?
Ich habe da bis jetzt nur einmal drauf gespielt. Jugendlicher Leichtsinn vielleicht auch damals. Mit einem, ich glaube, 1020, 30 von dem Vorspieltag dorthin gefahren und keine 900 zusammengebracht. Verlierst das Spiel, ist halt so. Ja. Aber auch solche Dinge fangst du an draus zu lernen und das prägt halt einen dann auch.
Du stehst, glaube 16 Mal, ich habe jetzt nicht alle Ergebnisse gezählt, es sind 1,5 DIN A4 Seiten. Stand 2014, was danach passiert ist, gut 200 Wurf, glaube ich, nicht mehr so viel. Auf der Liste alle Ergebnisse über 1016 Mal. Der MWWSG Augsburg Hall of Fame. Aber du stehst nicht auf Platz 1.
Nein.
Das weißt du offensichtlich, wer da steht.
Das weiß ich mehr als
genug. Der Nachname ist gleich, aber der Vorname ist anders. Varian, oder? Ja.
Richtig, das ist mein Vater.
Dein Vater mit 1051. Patrick Kramer, das gleiche Ergebnis, aber ich vermute, dein Papa hatte mehr geräumt.
Ja, richtig. Also das war, ich weiß noch wie, als ob es gestern war und er drückt es mir jedes Mal aufs Auge, wenn wir immer übers Kegeln und Ergebnisse reden. Und faszinierend. Er hat ja damals in der zweiten Mannschaft gespielt. Die zweite hatte damals ein Heimspiel. Und wir sind, glaube ich, haben uns da gerade getroffen. bei MBB und sind dann zum Auswärtsspiel nach Eichstätt gefahren. Und ich schaue mir das an, sehe die letzten, ich glaube, die letzten 60 Wurf, letzten 100 Wurf, 200 Wurf war es ja. Und dann steht er schon bei über 500 dran. Dann denke ich mir so, was ist denn mit dem heute los? Dann zelebriert er da eine 280 noch hin, am Schluss noch eine 270. Dann steht er mit über 1050 dran. Wo ich mir denke, ich reiß mir schon seit 2 Jahren den Arsch auf und er spielt seinen ersten Tausender. Also das war sein erster und letzter Tausender. Der hat ihn danach nie wieder gespielt. Also die Woche danach hat er keine 800 zusammengebracht in Mammendorf. Das drücke ich ihm dann jedes Mal aufs Ohr. Aber ja, das war sein erster und einziger und letzter Tausender. 1051 bei MBB. Das war schön.
Das können nicht viele von sich behaupten.
Nein.
Einmal und nie wieder. Respekt, krass. Ja. Du hast am gleichen Tag 1030 gespielt in Eichstätt. Es war 20. oder 25. Februar, steht auf der Liste 2012, also bald 14 Jahre her.
Oh ja, lange Zeit.
Viel Zeit vergangen. War dein Papa dein großes Vorbild? Vor allem vielleicht nach dem Tag dann, aber war er generell ein Vorbild für dich?
Natürlich. Wahrscheinlich die Mama sogar noch mehr. Aber ich habe eigentlich damals immer mehr zu meinem Bruder hochgeschaut, muss ich ehrlich zugeben. Mario hat ja schon sehr lange Zeit vorher in Altmünchen gespielt. Und wenn wir mal spielfrei hatten und die damals am Fasangarten gespielt haben, bin ich immer gerne mitgefahren. Und dann hast du natürlich gerne zugeschaut bei Altmünchen mit meinem Bruder, mit dem Schneider-Tom, mit dem Stössel-Werner, Dietmar Gebelein. Ja, das war, also war eher mein Idol und wo ich aufgeblickt habe. Neben meinem weiteren 1-2, die ich noch dazu hatte. Aber das war der einzige, der greifbar war, sagen wir es mal so.
Okay. Ich habe vorhin gehört, Sie kegeln beide noch. Und
ja,
man muss leider sagen, dass zumindest wenn die Homepage aktuell ist, etwas ruhiger geworden ist. Ich habe damals Bayernliga gespielt. Jetzt ist es, glaube ich, sind es nur noch gemischte Mannschaften. Also.
Richtig.
Genau. Etwas niederklassiger, aber, und das ist ja auch das Wichtige, es ist ja trotzdem, der Club gibt's noch.
Ja.
Du kannst dort noch trainieren.
Richtig.
Auch wenn du da keine 700 spielen kannst, aber das ist ja auch nicht verkehrt als Trainingsbahn.
Nein, es ist für mich eine super Trainingsbahn. Bin sehr zufrieden damit, dass ich keine Turbobahn habe, wie der Herr Kollege, der in Rattelsdorf trainiert. Daher bin ich da eher ganz zufrieden damit.
Aber ist es so ein Ziel für dich, 700 zu spielen? Ich habe jetzt nicht das Gefühl, gerade, dass das so dieses Ultimative, wenn du schon mal 692 gespielt hast, der Weg war ja jetzt nicht mehr so weit dorthin.
Also der Weg an dem Tag war schon sehr weit.
Gut, okay, acht Kegel sind weit, aber
ja,
wenn du mal dieses Verhältnis siehst.
Genau, also ich sage jetzt mal so, wenn ich sie spiele, bin ich mega happy. Ich freue mich, wenn ich sie mal spielen sollte. Klar, aber ist jetzt kein Riesenziel. Da bin ich anders vielleicht fokussiert gerade.
Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Aus Vorbildern wurden dann auch zumindest teilweise Mannschaftskollegen. Du bist dem Ruf von Altmünchen gefolgt.
Ja.
Zu DCU-Zeiten an die Säbener Straße gewechselt. Ging es dir da um mehr als die Säbener Straße als Heimbahn?
Nein, gar nicht. Gar nicht. Also die Säbener kannte ich damals noch nicht so, wie sie jetzt gehypt wird und zu Recht natürlich, gar keine Frage. Aber das war für mich nie ein Entscheidungskriterium. Also der Wechsel damals war auch für mich ja sehr schwierig. Als ich da telefonisch zugesagt habe, habe ich dann sogar ein Pokalspiel am gleichen Tag mit Augsburg gehabt, beim TSV Hornstetten auf einer 2-Bahn-Anlage und habe da grandiose 412 gespielt. aber für mich war es erst wichtig, dass ich noch den nächsten Schritt mache. Also mir hat es erstens sehr leid getan, MBB zu verlassen, weil wir da von der Landesliga gerade in die Bayernliga aufgestiegen sind und ich ungern nach einem Aufstieg eigentlich gehen wollte. Aber es hat sich halt dann ergeben, dass ich dann mit Anfang 20 mit meinem Bruder zusammenspielen durfte. Ich glaube, Daniel Seidel ist mir heute noch böse für das. Also ich darf es mir immer wieder anhören, weil das hat sich gleich nochmal nachgespielt in Altmünchen dann. Und ich sag mal so, der Anreiz war mehr oder weniger, erste Bundesliga zu spielen. Im Nachgang habe ich mitbekommen, dass die DCU eröffnet wurde, wo ich mich dann sehr bisschen geärgert habe, aber habe mir gedacht, mein Gott, es ist jetzt so, ich kann nichts ändern. Die DCU ist halt jetzt da, neben dem DKBC. Aber wichtig war es mir wirklich, dass ich von den Großen lerne. Und die Großen waren, also wenn ich schaue, wer da schon alles gespielt hat, Scholler Olli, Schneider Tom, also wirklich große Namen, die im heutigen Kegelsport jetzt die Trainerbank besetzen in den Nationalmannschaften. Fand ich es halt auch interessant und wollte noch mehr lernen, wie zum Beispiel von Dietmar Gebelein, Mike Altmann und vor allem von Stössel Werner. Also das waren Ikonen zu ihrer Zeiten. In meinen Augen sind sie es immer noch. Und von denen habe ich wirklich viel gelernt.
Und zum Beispiel, woran denkst du da spontan gerade? Was hast du von ihnen lernen können?
Da denke ich wirklich an Stössel Werner. Also ich habe mit dem Stössel nur ein Jahr zusammengespielt, weil er dann eher mehr oder weniger aufgehört hat und dann zu den Germanen gegangen ist. Aber von dem habe ich wirklich gelernt, wenn du nicht lang genug bist, dann kriegst du auch keinen Schlag auf der blöden Achterbahn auf der Seebühne. Also die wollte unbedingt, dass man lang spielt. Und er war halt immer wieder mal 50 Wurf dran, nur, also war nicht hinter mich gesessen als Betreuer, aber war im Hintergrund. Und da musste ich halt immer wieder mal zu ihm schauen und mal beobachten, was er mir sagt. Und er hat mich dann wirklich dazu gebracht, länger zu spielen und dementsprechend auch die guten Ergebnisse zu spielen.
Ich bin gespannt, würde dir jetzt noch nicht sagen, ob du später davon profitieren konntest. Du hast gesagt, 2 Jahre nicht. Du hast es nicht gesagt, du warst 2 Jahre in Altmünchen. Genau. Und dann kam mutmaßlich ein Anruf aus Schwabsberg. Wann kam der und wer hat dich angerufen?
Boah, Timo Hehl. Es war NBC-Pokal in Augsburg. Ich war mit Timo, auch wenn wir in der Jugend Rivalen waren, war ja Timo ja dann in Schwabsberg. Ich bin nach München gewechselt. Er in Schwabsberg mit dem KBC, ich in der DCU mit meinen 200 Wurf, mit Altmünchen. Und beim NBC-Pokal in Augsburg war ich da, habe mich mit Timo unterhalten und ja, war eigentlich nicht so richtungsgebend oder sonstiges. Und irgendwann mal kam dann Matze Dirnberger auf mich zu, weil er da gerade mit Bamberg sich am Trennen war und Fabi Seitz war auch in Bamberg. Und dann sagt er, hey, komm mit nach Schwabsberg. Und ich denke mir so, Alter, nach Schwabsberg, Fabi Seitz kommt hin, also der Fabi Seitz, der beim ESC Ulm die Bahn zerlegt hat, jedes Top-12-Turnier gefühlt. Dann ist ein Timo dort, Ronald Endras, den ich ja als Augsburger seit der Kindheit kenne und aus seiner Peitinger Zeit oder hier vom Kobelweg, wo er früher gespielt hat bei DJK West, den ich gekannt habe. Dann Frenzel Sven, Chrissy Winter und Rainer Buschow. Also wenn ich da nicht Ja sage, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Also das war dann für mich relativ schnell klar, dass wir drei dann nach Schwabsberg wechseln. Also Fabi kannte ich ja nicht persönlich. Den kannte ich ja nur aus hier, der Spieler von da oben, ne?
Aus YouTube-Videos.
Ja, ganz klar. Und dann habe ich gesagt, ja, mein Gott, Also ich wollte ja eigentlich mit dem Wechsel nach München mal Nationalmannschaft spielen wollen. Weil ich denke mal, wenn man auf 200 Wurf 1000 Schnitt spielt auf den Heimbahnen mit 21, 20, dann wäre natürlich cool, wenn man mal Nationalmannschaft spielen könnte. In dem Fall für die kroatische. Und habe mir gedacht, ja gut, bei München werde ich das niemals können. Dann muss ich den Weg in den DKBC rüber machen und genau, bin dann nach Schwarzburg gewechselt.
Es war zur Saison 2014, 2015. Den Rahmen hast du schon wunderbar beschrieben. Ich habe es vorhin schon gesagt, jung und wild. Wie würdest du die damalige Mannschaft beschreiben? Jetzt bitte nicht mit jung und wild, das wäre zu einfach.
Aber nee, sorry, ich habe noch einen Axel vergessen. Sei nicht sauer, Axel.
Das war Absicht. Nein, ich habe auch kurz überlegt, ich war mir aber in dem Moment nicht mehr sicher, aber er war ja Axel. Dann dabei im Dezember. Aber wie würdest du die Mannschaft damals beschreiben?
Hammergeil.
Gut.
Wirklich, hammergeil. Also sorry, wenn ich es jetzt so sage, aber es war damals eine geile Mannschaft. Ja. Aber auch die ganzen Jahre hinweg mit Abgängen und Neuzugängen, es war immer eine hammergeile Mannschaft.
Mit euch kam der Erfolg nach Schwabsberg, national wie international.
Boah.
Was hat euch so erfolgreich gemacht?
Ich glaube, weil wir waren ein Team, auch wenn der Fabi dann irgendwann mal da oben war und alleine das Flaggschiff geführt hat, ergebnistechnisch, aber trotzdem waren wir eine Mannschaft. Also wir haben, das werde ich niemals vergessen, ich habe Schwarzburg zugesagt, dann gibt's ja im Sommer immer in Schwarzburg das Göggeles-Fest. Und im Vorfeld haben wir geplant, wir machen jetzt ein Trainingslager in Kroatien. Ja, okay, klar bin ich der Einzige, der bestimmt nicht Nein sagt, nach Hause zu fahren ans Meer. Und ja, das war halt eine geile Fahrt. Definitiv. Und ich glaube, dieser Ausflug oder dieses Trainingslager, diese eine Woche, wo wir in Zadar waren, dort trainiert haben, wo wir dann auch gegen Zadar gespielt haben und wo wir auf dem Rückweg gegen Zaprešić gespielt haben, auf ihrer alten Funkbahn. Ich glaube, dieser Ausflug allein, der hat uns dann den Erfolg gleich im ersten Jahr 2014, 2015 auch gebracht.
Welche Erinnerung hast du an den 13. Dezember 2014 an euer überragendes Spiel in Straubing? 40-47 waren es am Ende, Gesamtergebnis.
Das war irgendwie gruselig. Also es hat echt mit einem extrem hohen Niveau angefangen und es ist einfach nicht runtergefallen. Ich glaube, Rainer und Axel haben angefangen im Startpaar, Mittelpaar, ich glaube Timo Matze oder andersrum. Und ich habe mit dem Fabi im Schluss gespielt.
Genau.
Und wir waren halt wirklich Schnitt 660 plus. Aber nicht, dass einer 680 und der andere 640 hatte, sondern die ersten vier hatten konstant 660 plus stehen.
Ja.
Das war erschreckend. Also es war für mich erstes Jahr 120 Wurf. Und dann hast du Mannschaftskollegen, die zelebrieren gerade die Bahn. Also das war Wahnsinn. Und du wusstest noch, Fabi Seitz kommt noch am Schluss mit mir. Also nicht, dass jetzt was Tolles war, aber eher, mir ging es eher um Fabi Seitz. Mhm. Was der neben mir auf der Bahn gemacht hat dann am Schluss, das war ja, ich weiß nicht, ob man es gruselig nennen kann, aber das war der Hammer. Das ist mega, mega. Also
es war für die damalige Zeit besonders auf jeden Fall. Und das war, glaube ich, da hat jeder genau hingeguckt. Ich weiß gar nicht, ob die 4000 wurde 2013, glaube ich, das erste Mal so richtig überspielt. Ungarn im WM-Finale. Und dann ihr mit den 660. Tatsächlich Rainer Buschow, 660, das niedrigste Ergebnis.
Ja, das musste ich mir ja mal geben. Rainer Buschow, 660, schlechteste. Boah.
Du mit deinen 669 hinten mit Fabi, wir hatten es schon. Axel, Alex, Stefan, zwei Kegel mehr, 671. Also, das war schon ein besonderes Spiel. Zum damaligen Zeitpunkt konnte man das, wenn überhaupt, vermutlich nur auf der Bahn in Straubing im Liberty Center spielen.
Ja.
Aber War, glaube ich, auch so ein Once-in-a-Lifetime-Moment für dich, oder?
Auf jeden Fall. Aber das Wichtigste, das sollen auch alle hören, wir haben es vor Zerbs gespielt. Zerbs hat, glaube ich, ein paar Wochen später oder einen Monat später gespielt, weil wir waren halt vor denen da in Straubing im Liberty Center. Aber ich kann sagen, dass ich mit meiner Mannschaft damals in Deutschland die ersten 4000 gespielt habe, vor Zerbs.
Das ist etwas, worauf ihr definitiv stolz sein könnt. Und ihr habt ja diese Saison dann auch zwar super spannend gemacht, aber ihr habt sie bis zum Schluss zelebriert und standet dann mit dieser jungen, wilden, hammergeilen Truppe auf dem zweiten Platz. Das letzte Spiel, das war das 6-2 gegen den dann drittplatzierten Bamberg. Er hat einen Punkt getrennt. Ihr hattet 10 Minuspunkte, Bamberg 11.
Ja.
Und du wieder am Schluss.
Ja.
Auch wieder Schlussspieler. Machst du gerne, oder?
Ja. Ich habe da kein Problem mit. Also, das war eigentlich schon immer so. Weiß ich nicht. Also, man hat mich halt immer dahingestellt und ich habe mich damit abgefunden.
Jetzt hattest du da irgendwann ein leichteres Spiel, als man es bei dem Spielstand mit 6-2 meinen könnte, denn neben dir war wieder ein Fabi Seitz, der Julian Hess mit 555 ordentlich viel Kegel abnehmen konnte. Ihr habt dann am Ende mit 260 Kegel Unterschied gewonnen. Du hast auch deinen Mannschaftspunkt, glaube ich, nicht gemacht.
Nee, ich glaube, dass ich gegen, gegen wen war das damals? Manu hat damals vorne gespielt, glaube ich.
Doch, du hast gegen Manu Weiß gespielt.
Dann gegen Manu,
gell? Gegen Manu Weiß gespielt, genau.
Durchaus
eine Situation, wo du unter Druck stehen könntest. Wie gehst du mit Druck um in deinem Spiel? Sind das Situationen
heute oder früher?
Gibt es da einen Unterschied? Bestimmt.
Ja, da gibt es definitiv einen Unterschied. Also ich würde sagen, heutzutage versuche ich gar nicht mehr auf meinen Gegner wirklich zu schauen, sondern ich versuche einfach mein Spiel durchzuziehen, so gut wie ich es kann und versuche alles zu geben, egal ob ich jetzt 15 Kegel aufholen muss oder 15 Kegel vorne bin. Ich möchte immer, sagen wir es mal so, ich möchte immer gerne meinen Gegner ausblenden. Aber früher war das schwierig für mich. Es gab Spiele, wo ich im Schluss gegen Boris Benedikt, wir waren auf Siegestour daheim gegen Schwarzberg und er klatscht mir halt eine 170 und ich spiele halt nur eine 140 und dann geht dir halt die Flatter. Also ja, deswegen, also versuche ich als Schlussspieler meinen Gegner irgendwie auszublenden, um einfach auf mich zu konzentrieren und versuche jeden Wurf einen Neuner zu spielen, was halt aktuell auch ein Muss ist auf der heutigen Technik der Bahn.
Schwabsberg, Vizemeister dann gleich im ersten Jahr. Ihr seid dann entsprechend natürlich auch international unterwegs gewesen. Diese Reise, die offensichtlich mit dem Trainingslager nach Kroatien begonnen hat, ging dann eben auch international weiter. Es hat dann ein bisschen gedauert, bis ihr auch international Titel feiern konntet.
Ja.
Aber auch im Schwabsberger Trikot.
Richtig.
Ihr wart erfolgreich. Ihr habt irgendwie auch Spaß gehabt. Klar, ans Herbs kam niemand ran. Kommt auch heute nur schwer jemand ran. Wegen der 170er-Bahn, die Boris Benedikt dann spielt oder andere Spieler oder wenn du das Geheimrezept hättest, könntest du es vermutlich selber umsetzen. Aber ihr habt es immer mal versucht, auch jetzt mit Herbert Moos, Zerbs zu schlagen. Woran scheitert es meistens aus deiner Sicht?
Die Breite. Die breite Kader, also die Breite. Oder wie sage ich es am besten? Das hohe Level, was Zerbs in der Breite der Spieler hat, das ist das Entscheidende. Viele Mannschaften in der ersten Liga haben 1, 2, 3, 4 sehr gute Spieler. 5 ist ein, sage ich jetzt mal, ein Durchschnittsspieler, aber der 6. fehlt ja dann wieder. Und wenn dir Zerbs dann 2 von deinen guten Spielern die Mannschaftspunkte holt, dann tust du dir halt noch mehr, noch schwerer als sonst.
Aber ihr habt sie das eine oder andere auch mal schlagen können. International ging es ja dann für euch als Vizemeister zum Europapokal.
Ja.
Nach Straubing. Persönlich fand ich es immer ein bisschen schade, wenn es international dann nur in Deutschland war. Aber war jetzt auch kein so schlechtes Pflaster für euch. Zweiter Platz. Ja. Es ging dann auch für euch in die Champions League.
Richtig.
2016 dann NBC-Pokal, Teilnehmer, auch wieder Straubing.
Ja, super.
Zieht sich ein bisschen durch.
Richtig toll gewesen, ja.
Und dann 2017 für dich ein besonderes Jahr, bevor es dann international für dich um die Rückkehr nach München ging beim NBC-Pokal. Ging es vorher für dich auf eine ganz besondere Reise im kroatischen Nationaltrikot. Wie ist das zustande gekommen?
Oh, da kann ich eigentlich gleich ausholen. 2014 bin ich ja nach Schwarzburg gewechselt und habe mir gedacht, weil in Kroatien sind die Einzelmeisterschaften immer zwischen Weihnachten und Silvester, habe ich mal den Verband geschrieben, dem HKS, hey, ich weiß nicht, ob ihr mich kennt, aber ich würde mich gerne mal zeigen bei der Einzelmeisterschaft. Ich wurde dann noch eingeladen, also die haben mir gesagt, Damir, komm gerne vorbei. Du spielst auch gerne mit. Hab dann in Zagreb, in Medveščak, die Quali mitspielen dürfen. War dann der Erste. Danach hat man mir gesagt, ich spiele außer Konkurrenz, weil ich nicht in Kroatien spiele. Dann war ich halt etwas enttäuscht. Ja, aber so war dann der erste Kontakt zum Verband. Da habe ich halt wirklich gehofft, dass ich vielleicht noch irgendwie in die U23-WM spielen könnte. Aber hat dann nicht geklappt. Aber ja, 2017 habe ich mich halt wahrscheinlich durch die Jahre in Schwabsberg aufmerksam gemacht, auch mit den internationalen Einsätzen, dass die dann auf mich zugekommen sind. Und wir dann im Frühjahr haben sie gesagt, komm doch zum Stützpunkt nach Ottočac. Und ich war im Urlaub, ich glaube, das war Ostern sogar, irgendwie so, es war auch relativ früh Ostern, da war ich im Urlaub und dann haben wir schon dann die Fahrpläne gemacht, von wer kommt von wo. Dann wurde ich von Željko Kosutić abgeholt und von dem leider jetzt verstorbenen Junior-Nationalspieler. Die haben mich dann abgeholt. Wir sind dann hingefahren nach Ottočac, haben dort das lange Wochenende von Freitag bis Sonntag verbracht. Und dann hieß es dann Nacht am Sonntag, Damir, hier sind deine Klamotten, mach dich bereit für die WM. Ich so, hä? Ich habe doch jetzt nicht überragend gespielt oder sonst was. Also ich war halt da durchschnittlich. Da hattest du halt andere Spieler aus dem Kader. Ja, wie gesagt, okay, ja. Das war halt dann 2017 Dettenheim. Eine Heim-WM für mich als Ausländer. Ja.
Kannst du dich noch an deine erste Kugel erinnern?
Ja.
Was war es für ein Ergebnis?
Ich weiß es nicht, weißt aber nicht es war kein gutes Ergebnis. Kein definitiv gutes Ergebnis. Nicht.
Du wurdest, glaube ich, eingewechselt.
Ja.
Auch und hast dann ein volles Spiel machen können.
Genau.
Und dann seid ihr durch die Gruppe gegangen ins Viertelfinale. Freut man sich da auf das Duell mit Serbien oder denkt man sich, ach Mist, könnten wir nicht später aufeinandertreffen?
Ja, natürlich. Also du versuchst natürlich, die Top-Mannschaften immer aus dem Weg zu gehen, indem du einfach als Erster abschneidest. Aber dann ist es halt so passiert, dann steht halt Serbien vor der Tür und dann weißt du, wie es ausgeht. Im Nachhinein weißt du dann. Ja. Aber natürlich gibst du alles. Also du bereitest dich vor wie auf jedes weitere andere Spiel, versuchst fokussiert auf die Bahn zu fahren und ja, aber ich muss sagen, die WM 2017 war nicht so, wie ich mir das vorgestellt hätte, aber gut. Inwiefern? Ich habe daraus gelernt und hat soweit dann auch gepasst.
Meinst du von deiner Leistung her? Oder hättest du gerne mehr gespielt? Wahrscheinlich auch.
Nee, also auch vom Kopf her war ich einfach vielleicht gar nicht so weit, mir viele Gedanken gemacht habe, privat, Kegeln und hin und her. Und ja, war halt auch die Aufregung dabei, natürlich. weil ich vielleicht jetzt nicht so wie jetzt die anderen in der U23 schon eine WM gespielt haben, sondern ich war halt dann, ja, 25 war ich und spiele meine allererste WM, während andere die ganze Jugend, Juniorenzeit schon mal auf so einer Bahn standen, ja.
Aber, und das als kleiner Spoiler, du durftest es dann 2 Jahre später besser machen. Hast du noch ein Erinnerungsstück an deine erste WM, an deine Heim-WM?
Trikot habe ich noch zu Hause. Meine erste, man hat ja immer diese DIN A4-Rücken auf Hänger bekommen. Das ist bei mir in der Schublade zu Hause, ganz klar.
Die Stadtnummer. Welchen Wert haben solche Gegenstände für dich?
Viel. Wirklich viel. Das sind so Erinnerungsstücke. Und ja, manchmal denke ich sogar, eigentlich hätte ich Bock, nochmal sowas zu machen. Aber mal schauen, was die Zukunft mit sich bringt.
Es ging dann für dich zurück in den Liga-Alltag. Saison 17, 18 ja. Sollte auch eine besondere werden.
Ja.
Familie haben wir jetzt schon besprochen, eine hammergeile Truppe. An der Stelle möchte ich mal fragen, welche Rolle hat eigentlich Asbach Uralt und die Sauna in der Kegelbahn dabei gespielt?
Ich weiß nicht, was du meinst.
Ich weiß nicht, was du meinst. Ist okay. Aber die Samstagabende waren schon durchaus auch etwas länger.
Ja. Ja, wir, also wer schon mal in Schwarzburg war, weiß, die Heimmannschaft hat unten in der Umkleide ihren eigenen Saunabereich mit Fitnessraum. Und ja, wir sind halt dann immer wieder mal länger versumpfen. Und haben wirklich, ja, es genossen miteinander. Haben einfach unseren Spaß gehabt. Und egal, ob wir gewonnen oder verloren haben, es war einfach, ja, es war richtig gut, muss man wirklich sagen.
Seid zusammengewachsen und durfte dann zum NBC-Pokal, Überraschung, mal wieder nach Deutschland. Es war für dich die Rückkehr auf die Säbener Straße. Und an der Stelle möchte ich jetzt nachfragen, hat dir das Training auf Bahn 8 mit Werner Stößel geholfen? Oder Nein. Durftest du nicht auf Bahn 8 spielen? Okay.
Nein, ich habe auf Bahn 8 gespielt. 2017 das Finale habe ich. Ja, nee. Als ob ich wieder alles vergessen hätte, wirklich. Auch wenn es nur 4 Jahre oder 3 Jahre her war. Ja, nee. Hat mir an dem Tag da nichts geholfen.
Aber es war positiv. Es war auch gegen eine kroatische Mannschaft. Auch wieder ein schöner Zufall. Und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, aber war das deine Heimatstadt eigentlich, Zadar? Bist du da geboren?
Nee. Ja, ich bin, ich sage mal so eine Stunde weg von Zadar immer im Urlaub. Mhm. Aber ich komme, also meine Familie, beziehungsweise meine Mutter, wo wir jetzt auch dort unser Haus haben, ist der nördlichste Punkt Kroatiens, also wirklich slowenische und ungarische Grenze, in der Nähe von Čakovec, wo Nachbarstadt Varaždin die WM vor ein paar Jahren ausgetragen hat. Also bis nach Varaždin habe ich eine 40 Minuten mit dem Auto. Und da komme ich eigentlich ausschließlich.
Okay. Aber auch Kroatisch reicht ja schon, wenn du sagst, es ist jetzt Urlaubsgegend, wo du auch regelmäßig bist und dann das Pokalfinale, NBC-Pokalfinale. Welche Erinnerung hast du noch an dieses Spiel?
Ja, das war 2017, glaube ich, Finale oder Halbfinale, was war's?
Finale war das, 17.
Finale gegen Staffelstein.
War das das Finale gegen Staffelstein?
Ja, wo wir gewonnen haben.
Dann, wenn du das sagst, ich bin ehrlich, ich habe keine Spielbericht dazu gefunden. Also man weiß nicht genau, was du auf Bahn 8 gespielt hast. Aber bitte erzähl. Ist auch nicht so wichtig.
Also ich sag mal so, die Vorbereitung war perfekt für das Spiel eigentlich, weil ich mit Matze am Freitag in unserem Grünwalder Stadion war. Und wir beide auf der Haupttribüne 60 zugeschaut haben. Und am nächsten Tag waren wir dann am Finaltag gestanden gegen Staffelstein und haben eigentlich auf der Tribüne 60 angefeuert, weil ich und Matze ja richtig Löwenfans sind, aus Leib und Seele, wie wir so schön sagen. Und haben nebenbei halt natürlich das andere Halbfinale angeschaut, wo Staffelstein dann gewonnen hat. Und wir wussten, okay, wir spielen morgen gegen Staffelstein. Und ja, wir haben das super gemeistert. Also vorneweg Punkte gemacht, Mitte Punkte gemacht und der Lallo und ich haben dann im Schluss gespielt. Ich habe, glaube ich, gerade mal so 300 geschafft mit meiner Achterbahn. Und Lallo zelebriert auf Bahn 9, 10, 350 plus. Und das Spiel war durch. Also wir hatten über 12 Satzpunkte, wir hatten 4 Mannschaftspunkte, uns konnte keiner mehr was machen. Und dann haben wir halt entschlossen, okay, ich gehe jetzt raus. Und haben sie einen Lallinger auch rausgenommen, der mit 350 gewechselt ist. Und da sind, glaube ich, Marcel, Volz und Melvin Rohn für uns reingegangen und haben, also Melvin hat sensationell auf Lallingers Ergebnis drauf gespielt. Ich glaube, 680 hatte er dann am Schluss oder so. Also ja, das war der erste internationale Erfolg, den ich dann bei mir auf der Liste eintragen durfte.
International ging die Reise dann für euch bis ins Champions League Final vor, das in Bamberg stattgefunden hat. Das zieht sich einfach durch. Das war mir bis eben auch nicht bewusst, aber es tut mir leid, dass du international immer sehr viel in Deutschland spielen musst. Das Heim-WM eben ja auch. Da hat ja Melvin Rohn, glaube ich, auch so einen Sahnetag gehabt im Halbfinale.
Wahnsinn.
Aber auch da hast du ein Kapitel Champions League Dritte. Und da ging es auch langsam für dich weiter, weg von Schwabsberg. 2019, zur Saison 2019, bist du dann gewechselt, aber durftest vorher nochmal eine Weltmeisterschaft spielen. Und diesmal Tschechien.
Endlich. Endlich mal im Ausland.
Endlich mal im Ausland kegeln. Was war da anders im Vergleich zu 17?
Es war einfach eine andere Vorbereitung. Also ich war auch in den 2 Jahren auch deutlich gereift vom Kopf her. Hab mir, also durch die ganzen Erfahrungen im internationalen Wettbewerb, kanntest du schon den einen oder anderen Spieler etwas näher. Und bei so einer WM ist es dann nicht mehr der Spieler gewesen, sondern es ist einfach mein Gegner gewesen. Und ich glaube, da habe ich mich dann schon ganz gut anstellen können. Aber ich war halt immer noch jung in meinen Augen. Mit 27, glaube ich. Ja, 27, bin 28 geworden, 27. Meine zweite WM. Ja, also war komplett anders als das erste Mal. Weil 2 Jahre älter, mehr Erfahrung mit sich gebracht, schon interessante Duelle gespielt. War natürlich alles ein Teil davon, wo ich halt gereift bin, kann man schon sagen. Und bis auf ein Thema, was auf der WM passiert ist, war es für mich eine tolle Zeit auf jeden Fall.
Was ist auf der WM passiert?
Es gibt so einen im kroatischen Verband, der hat die gleiche Frisur wie ich und mit dem bin ich nicht so warm geworden, sagen wir es mal so. Und es war kein Spieler.
Ich glaube, das geht nicht nur dieser, beziehungsweise man weiß, um wen es geht.
Denke ich auch.
Aber es hat euch immerhin trotzdem bis ins Halbfinale gebracht. Also auch da seid ihr als Mannschaft weitergekommen.
Richtig.
Und dann wieder Serbien.
Und ja, wieder Serbien, klar.
Vilmos Savako.
Vilmos Savako, richtig. Das war mein Gegner im Schlussblock. Richtig, im Schluss.
Und wieder so ein Moment wie gegen Boris Benedikt. Der zweite Satz war es da.
Da spielt er fast die 200.
Zu 198.
Ja, der spielt fast die 200 gegen mich. Und das war so, ja, erste Bahn okay, waren über 150 oder ich glaube knapp unter 160. Ja. Dann steht der da draußen und spielt in die Vollen, glaube ich, knapp 120 und räumt fast 80. Und dann stehst du daneben und denkst dir so, wow. Und das war vielleicht auch so ein Moment, wo ich dann angefangen habe zu realisieren, ich darf gar nicht auf meinen Gegner. Also ich spiele zwar 1 gegen 1, aber ich muss auf mich schauen. Und das war ein, wo ich dann versucht habe, auf der dritten Bahn umzustellen. Und siehe da, ich habe einen Satzpunkt geholt. Gegen Vilmos Savako.
Ja.
Ja.
Der erste Satzpunkt wäre auch möglich gewesen. Es war, wie du sagst, so 154 bei dir und knapp über 160 bei ihm. Aber gut, es passiert vielen und ist vielen passiert. Wichtig war, ihr habt dann auch wieder gegen Ungarn gespielt.
Ja.
Schon in der Gruppe, glaube ich, gegen Ungarn.
Ja.
Im Spiel um Platz 3.
Ja, das war auch so ein ärgerliches Spiel für mich.
7 Kegel haben gefehlt für den Mannschaftspunkt.
Der
Zombie-Zapletan.
Zombie hat wirklich eine richtig starke WM in Rokycany gespielt. Also richtig stark. Jedes Spiel, glaube ich, um die 6,50, 6,60 aufwärts. Und dann denkst du dir so, boah, das wird ja schwierig für mich, einen Punkt zu holen, einen Mannschaftspunkt. Und dann stehst du da, bist eigentlich 2-1 vorne, glaube ich, sogar, und vergeigst die letzte Bahn, dass er dich noch überholt mit 6,21 zu 6,25 oder so. Also richtig doof gelaufen. Aber da vielleicht auch wieder, ja, aber auch draus gelernt, auf jeden Fall.
Auch draus gelernt. Es war aber dein letzter Einsatz, glaube ich, im kroatischen Trikot. Du bist jetzt Sportdeutscher, wie sich das so toll nennt. Warum dieser Schritt?
Ja, in erster Linie war das so, dass ich mich im Winter schon entschlossen habe, nach Heilbronn zu wechseln.
Also Winter 18.
18 auf 19, genau, habe ich mich entschlossen, nach Heilbronn zu wechseln. Ein Grund war, dass mein Bruder dort war. Ein zweiter Grund, dass der Tom immer irgendwie im Hintergrund dort erwähnt wurde. Und ein dritter Grund war dann noch, dass ich mit dem Axel, Alexander Stefan und mit dem Didi Brosi den Schritt gewagt habe. Also eigentlich pari, wie ich damals zu Schwabsberg gekommen bin, dass ich den Schritt jetzt mit meinen drei, also wir zu dritt nach Heilbronn-Moos gemacht haben. Und da war halt da das Thema, dass Bogdan Tudori und Mihaila Dan eingesessen in Heilbronn-Mooser waren. Und du durftest mit dem Aufstieg in die zweite Liga, DKBC-Ebene, nur mit zwei Ausländern spielen. Und mein Bruder war ja auch Ausländer. Ich war auch Ausländer, das heißt, wir wären vier gewesen. Dann habe ich mich dazu entschlossen, weil es halt auch so bei der WM und so ein bisschen was herauskristallisiert hat, dass es nicht passt, habe ich gesagt, ja, dann mache ich halt jetzt einen Break, eine Verschnaufspause über ein paar Jährchen und werde Sportdeutscher. Dass ich auch dann in Heilbronn-Moos wirklich mit dem Kader, den wir dann haben, auch spielen kann. Genau.
Und dann hast du Schwabsberg verlassen. Du hast jetzt die positiven Gründe genannt. Trotzdem, wenn du jetzt so zurückblickst mit Schwabsberg, das war schon sehr emotional, was da eben auch rangewachsen ist. Und also, das ist jetzt so einfach gesagt, ich vermute aber, es war nicht einfach.
Nein, definitiv nicht. Schwabsberg war schwierig die letzten Jahre. Du hattest immer zwei Abgänge, die nach Zerbst sind, und hast die kompensieren müssen. Jürgen Pointinger, Lallinger, Philipp Setechka. Du hast echt riesengroße Namen gehabt. Kleinbernd, Dietmar Brosi. Ich weiß nicht, wo wir die überall immer hergefunden haben. Aber diese Typen, die halt dann nach Schwarzberg gekommen sind, haben halt perfekt dazu gepasst. Und du musstest irgendwann mal, konntest du die Abgänge oder die aufgehört haben, weil Rainer hat gesagt, er hört auf in Schwabsberg. Ronny hat sich angeschlossen. Und ja, dann ist das alles so in dem letzten Jahr komplett zusammengebrochen. Und das war hart. Also die Entscheidung ist mir definitiv nicht leicht gefallen, gar keine Frage. Aber ja, es war schwer. Es war echt schwer, mich dagegen zu entscheiden, also gegen Schwabsberg.
Wie war Heilbronn-Moos zum Zeitpunkt deines Wechsels? Du hast Tom Schneider erwähnt, Thomas Schneider. Du hast einige Spieler schon genannt, die auch mit dir dorthin gegangen sind. Aber ja. Mit welchen Ambitionen seid ihr da 2019 angetreten?
Persönlich oder allgemein?
Gerne persönlich und allgemein, wenn sich die
Okay.
unterscheiden.
Persönlich, klar. Also ich glaube, wenn ich spreche hier auch für den Verein, die sind in die zweite Liga aufgestiegen. Ich sage jetzt mal, zum Glück sind die zweite Liga aufgestiegen, weil wären sie nicht aufgestiegen, hätte ich gegen MBB spielen müssen. Und das hätte ich ungern gemacht. Sind sie aufgestiegen von der Bayernliga Süd in die zweite Liga Südwest, war das, glaube ich, damals noch. Und Ziel war es, ich möchte nicht zweite Liga spielen. Also nicht jetzt 3, 4 Jahre, sondern ich möchte schon gern gleich wieder hoch. Und das war die Intention des Vereins und das war die Intention auch von den Spielern, weil sonst wären wir ja nicht hingewechselt. Ja, und so sind wir halt das Ziel auch angegangen.
Und es
Vielleicht
hat
mit
dann
bisschen
auch
Glück
funktioniert.
aufgestiegen. Vielleicht mit bisschen Glück aufgestiegen, aber ja, wir waren punktgleich mit Kipfenberg, hatten ein paar Mannschaftspunkte mehr und durch die Corona-Abbruch war das, glaube ich, damals, durften wir dann doch noch aufsteigen. Also durften wir,
Es
muss
war
man wirklich so sagen.
die Saison 2019, 2020,
Ja.
die dann entsprechend abgebrochen wurde. Und jetzt springen wir ein bisschen, um auch endlich wieder Richtung 2026 zu kommen,
Gerne.
über den NBC-Pokal 2022 in Cluj, und da war das Finale gegen Zadar.
Ja.
Das hatte ich vorhin verwechselt. Es gibt Berichte auf der Süddeutschen Online, ich weiß nicht, ob es damals auch in zumindest die Regionalausgabe geschafft hat, weiß jetzt nicht, aber du bist auch da mit ein Foto, wie du diesen Pokal aus dem Flugzeug rausträgst.
Ja.
Hast du den Bericht damals zufälligerweise gelesen?
Bestimmt, aber mir ist
Da
jetzt
ist
nicht
von
hängen geblieben.
da ist nämlich von Red Bull Hallberg Muss die Rede, und ich habe noch nie vorher davon gehört, aber offensichtlich, so steht es zumindest drin, wurdet ihr damals so bezeichnet. Natürlich
Ja.
wird darauf angespielt, dass ihr mit den Sponsoren, und das wird da auch mit, glaube ich, mit 60 Sponsoren, unter anderem Paulaner und dem Münchner Flughafen, natürlich auf das Thema finanzielle Stärke angesprochen. Aber Red Bull Hallberg Moos habe ich ehrlicherweise noch nie gehört.
Nee. Ach Gott.
Hat sich das ausgedacht oder war das wirklich so damals?
Nein, definitiv nicht. Definitiv
Okay.
nicht. Es ist wie bei jedem anderen Verein genau das Gleiche. Also, wenn sich da jetzt jemand was denkt, wir mit Red Bull, also mit dem Marketingkonzept zu tun hatten, nee. Nee, definitiv nicht.
Wer sind denn so die entscheidenden Personen bei euch? Nehme mal an, dass du mindestens einen davon nennst, der auch im Artikel stand, der maßgeblich die Geschichte
Na
des Clubs
klar, na
mitgeschrieben hat.
klar. Also Hallberg Moos hat viele Köpfe im Hintergrund. Ich glaube, der eine ist der bekannteste, Sepp Niedermeier. Dank ihm und der Arbeit, die er in den Jahren davor geleistet hat, wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Weil ja, das erste Liga zu finanzieren, ich glaube, jeder Verein weiß, wovon ich rede. Das ist nicht einfach nur so. Und da brauchst du jemanden, der wirklich mit Herzblut dahinter ist und das gerne auch macht und die Sponsoren an Land zieht, um uns zu unterstützen, um uns das zu ermöglichen. Ja, dann gibt's noch Roland Niesen, der sich mit dem Hauptverein immer rumschlägt, weil wir gehören zum großen Verein VfB. Also wir haben eine Fußballmannschaft, glaube ich, die in der Landesliga spielt, also auch relativ hoch. Wir haben Stockschützen, eine Damenmannschaft, die sehr hoch spielt, die auch Nationalmannschaftsspielerin hat, deutsche Meisterin hat, also es ist nicht nur die Abteilung Kegeln. Und noch mehrere, Markus Most, Thomas Tetzlaff, also das sind halt die Köpfe, die hinter uns sind, die uns den Rücken stärken und uns das ermöglichen, dass wir das machen können.
Wenn man bei euch zu Gast ist in eurer Kegelhalle, dann sieht man, und das meine ich jetzt nicht negativ, sieht man, dass da Geld da ist, dass es alles modern, das sind schöne, schicke Sportanlagen, die sich Gemeinden leisten können, die da auch entsprechend finanzielle Mittel dafür haben. Ich nehme an, dass man da vom Flughafen München extrem auch profitiert.
Bestimmt. Also bestimmt. Ich bin da in dem Thema gar nicht drin, möchte ich auch nicht. Ich weiß, dass Halbergmoos ist eine sehr starke Kommune, kann man wirklich so sagen. Also die Gemeinde ist sehr stark und klar, durch den angrenzenden Flughafen kriegt man bestimmt irgendeine Unterstützung, aber wüsste ich jetzt nicht. Also da bin ich nicht involviert. Will ich auch nicht, weil ich möchte gern nur kegeln. Das macht mir Spaß mit meinen Jungs. Und wenn uns das ermöglicht wird, freue ich mich drum, klar.
In dem Artikel der Süddeutschen ist auch von Aufwandsentschädigungen für die Spieler die Rede. Kannst du deine Aufwände, du hast ja doch ein bisschen eine Fahrtstrecke auch aus Augsburg, damit ganz gut begleichen?
Ja, also es ist eine Aufwandsentschädigung, wie auch in Zerbst und in allen anderen Vereinen, ganz klar. Du fahrst halt immer wieder mal nach Halbergmoos, ob es jetzt irgendwelche Besprechungen sind, ob es Training ist, ob es kurzes Meeting mit dem Hauptverein ist, Hauptverein kurz Hallo sagen oder sonst was. Also nimmt schon viel Zeit in Anspruch, klar.
Da stelle ich mir immer eine Frage. Viele reden gerne über das Thema Geld und im Kegeln ist das ja immer etwas ein heikles Thema auch bei einigen. Aber wisst ihr offen und transparent, wie das bei euch aussieht, wie das geregelt ist, also untereinander?
Nein, definitiv nicht.
Die größten Aufwände nehme ich an, auch aufgrund der Anreise, hat Bojan Lakewski. Wie und wann reist er denn an? Wie läuft das bei ihm?
Bocky kommt meistens immer Freitag Nachmittag, je nach Flug, abends an, weil er lebt ja in Skopje mit seiner Verlobten. Ja, jetzt sind sie über 3 Jahre verlobt, das ist schon eigentlich verjährt. Ich hoffe, der hört mir zu und dass er es wieder erneuern muss. Er reist immer Freitag an und Sonntag wieder zurück. Also dadurch, dass er in Skopje lebt, hat er leider von Skopje aus keinen direkten Flug nach München, sondern da nur nach Memmingen. Aber ich glaube, Pristina ist von ihm 1 Stunde weg und da geht ein Flieger freitags direkt nach München und wieder zurück.
Slowakei dann, gell?
Bitte?
Pristina, Slowakei.
Pristina.
Kosovo. Ja. Kosovo.
Glaube ich.
Dresdner klang jetzt so ähnlich, das heißt aber auch ganz woanders. ganz woanders. Ja, es ist spät und wir kommen auch so langsam in Richtung Ende. Aber wenn wir über ihn sprechen, müssen wir auch über den Oktober 2023 sprechen, denn du warst mit auf der Bahn in Mörfelden 758. Konntest du dich da überhaupt auf dein Spiel konzentrieren?
Ich habe seine ersten 10 Wurf gesehen, das waren 52. Also ich habe da nicht mehr dran, also da habe ich echt mal drüber geschaut. 10 Wurf, 52, da denke ich mir so, oh Gott, was ist mit dem los? Und dann hat es so gemacht und also Bahn 1 und Bahn 2, die letzten 60 Wurf, was er da gemacht hat, 403?
Ja.
Wahnsinn, also da hat es nur geklingelt da drüben, also. Ich war ja auf Bahn 5, 6, glaube ich, drüben habe ich gespielt. Und er auf 1, 2. Und ja, nee, ich habe nur gehört, wie meine Jungs hinter ihm jubeln, wie sie wirklich komplett eskalieren. Und du stehst auf Bahn 5, 6 drüben und denkst dir, hallo, ich bin auch noch da. Ich habe gegen, glaube ich, Dieter Nielsen gespielt.
Ja.
Habe mir da echt schwer getan, ihn irgendwie zu knacken oder so. Habe nicht wirklich gut reingefunden. Aber eigentlich war das meiner Mannschaft egal, weil da spielt einer 700, über 750, und entscheidet für dich eigentlich das Spiel. Ja. Und das war halt schon schön. Also auch mit Halbergmoos da die 4000 zu knacken. Schön, ja.
Mal wieder 4.000.
Ja, genau.
Du hast mir im Vorgespräch gesagt, Mädchen für alles, dass man das so ein bisschen umschreiben kann. Ja. Was sind genau deine Aufgaben bei dem Thema?
Das war also am Anfang gar nicht vorhanden, sondern wirklich erst mit dem Ausscheiden von Tom, dass ich das dann versucht habe, mit Mario in die Hand zu nehmen, weil allein als Spieler kriegst du es nicht hin. Das ist viel zu viel Organisation, viel zu viel Planung, international, national, DKBC-Pokal, Final Four vielleicht. Und das war wirklich dann wirklich viel für mich. Also ja, also man hat da wirklich viel organisatorisch machen müssen.
Das war also eher strukturell zu sagen, okay, was muss wann passieren, Mannschaftsmeldungen.
Richtig.
Weniger Neuverpflichtungen, Spieler, Organisation auch.
Auch.
Also und Kapitän auch noch. Also
richtig.
Es trifft das Mädchen für alles.
Ja, ja, genau. Nee, das war halt wirklich, ja, du musst entscheiden, wer die ersten sechs sind. Wer spielt am Samstag? Das war so eine Entscheidung, die ich in dem Ausmaß noch gar nicht so mitbekommen habe, wo ich sage, okay, es ist eine wirklich sehr wichtige Entscheidung. Also es ist nicht so, wo ich Mannschaftsführer in Augsburg war, sondern du spielst jetzt erste Liga, du willst Top 3 spielen oder versuchst es und musst eigentlich die Besten jedes Mal einsetzen. Und dadurch, dass ich ja vom Kopf her eigentlich keinen ausschließen möchte, weil es doch eine Mannschaft ist und ich es nur als Familie kenne, war mir das wichtig, dass auch jeder zu seinen Einsätzen kommt. Und da konnte man es halt manchmal den einen oder anderen nicht recht machen. Ist halt eben so. Aber als Spieler ist es sehr unangenehm, sowas zu entscheiden, wenn du dann selber sogar vielleicht in der Zeit gar nicht den Kopf dafür hast, selber zu kegeln und dementsprechend die Ergebnisse über den anderen zu haben, um es dann auch freier entscheiden zu können.
Ja. Du hast gesagt, dass du auch bei Spielerwechseln mitwirkst. Wir sprechen im Januar 26. Viele Entscheidungen sind da schon getroffen. Wie sieht's bei euch aus? Jetzt verstehe ich es, wenn du keine Namen nennen möchtest, kannst. Tut es aber gerne, wenn es geht. Aber steht bei euch schon was fest für die kommende Saison?
Ja. Wir und die Mannschaft für nächste Saison steht schon fest, ja.
Wann habt ihr angefangen mit dem Thema?
Oktober?
Ich will schauen.
Oktober. Wie? Also wir haben gerade mal NBC-Pokal gespielt und ja, dann geht's schon los.
Der Doppelabgang Richtung Zerbst hat euch, glaube ich, ziemlich wehgetan damals, oder?
Ja.
Lukas Funk und Mario Nüßlein.
Ja, definitiv. Aber ich war es nicht anders gewohnt. Ich kannte es aus Schwabsberg, Zeit, dass wir nach Zerbst gehen. Hier habe ich es mir auch schon gedacht, dass es passiert. Und dann ist es halt eben passiert. Ich fand es halt schade. Ja, aber ich respektiere natürlich die Entscheidung. Wenn man die Möglichkeit bekommt, dort zu spielen, dann soll man sie auch nutzen. Ich bin der Erste, der sagt, mach's. Ich glaube, ein Ex-Zerbster und dann bald neuer Zerbster wird es bestätigen, dass ich auch dahinter stehe, wenn einer die Möglichkeit hat und mit den Gedanken hadert. Ja, wenn man es machen kann, soll man es probieren. Und wenn es nicht klappt, du hast es probiert, gar kein Thema. Aber ja, meine Aufgabe war es halt dann, adäquaten Ersatz zu finden. Und das ist halt zur heutigen Zeit einfach schwierig, weil einfach die Liga stärker wird. Und ja, du versuchst halt alles, um jeden irgendwie davon zu überzeugen, dass auch Halberg Moos eine coole Mannschaft ist. Und aktuell sind wir es auf jeden Fall.
Schwer war es dann jetzt, eigentlich kurz nach Saisonbeginn, du hast gesagt, den NBC-Pokal gespielt, da auch Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise, ich weiß es jetzt ja nicht genau, ob es um Zu- und oder Abgänge geht, aber da ja auch Entscheidungen zu fordern, das muss ja auch sein. Ich meine,
ja.
Ja, wie schwer war das dieses Jahr?
Also wir fangen da schon an, die ersten Gespräche zu führen, wenn Interesse besteht, dass man in Kontakt bleibt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich im Oktober sage, ich will, dass du kommst und du musst du jetzt entscheiden.
Natürlich, ja, okay, ja, ist richtig.
Aber da beginnen halt, sage ich jetzt mal, die ersten Gespräche, Wunschkandidaten, da geht man sie an. November, dann meldet man sich nochmal, sagt, hey, wie geht's? Alles gut bei dir? Und du fängst halt dann, sag ich jetzt mal, im Dezember, wenn Champions League rum ist, gehst du dann auf deine eigenen Spieler ein und sagst, hey, Vorrunde ist jetzt vorbei, wie sieht's denn nächstes Jahr aus? Und die Hälfte sagt ja, die andere Hälfte sagt, weiß ich noch nicht. Familie, Beruf, das ist alles so, wir machen das alles nur als Hobby. Und das muss man natürlich alles abklären. Und ja, die Entscheidungen fallen dann, sage ich jetzt mal, im Januar dann, wie es dann weitergeht für das kommende Jahr.
Sind wir mal gespannt, wann etwas veröffentlicht wird. Du hast ja jetzt schon ein offenes Geheimnis, wenn ihr zuhört, kommt vielleicht auf den Namen, wird ja auch schon hoch und runter diskutiert, dass er zurück nach Zerbst geht. Aber bin mal gespannt, wann bei euch dann etwas veröffentlicht wird. Bin jetzt mal kurz ruhig. Nein? Okay, gut. Aber um das neue Spieler kommen, müssen ja auch Spieler gehen. Und 2024 war das Dietmar Didi Brosi. Ich hatte den Eindruck, und das hast du mir auch mit deiner WhatsApp im Vorfeld nochmal bestätigt, dass das schon eine enge Beziehung zwischen euch beiden war.
Ja.
Und irgendwie musste ich da auch immer an Brother from another mother denken, also Bruder von einer anderen Mutter. Es war schon recht eng zwischen euch beiden, oder?
Voll, voll. Also das war wirklich so ein Moment, wo man sich wirklich lang umarmt hat und gesagt hat, hey, schade, aber die Entscheidung hast du so getroffen und aber wir sind immer noch im Kontakt. Also zwar nicht mehr in der Mannschaft, aber es war in Ulm ein sehr langer Moment, wo ich ihn nicht weglassen wollte.
Warum ist er damals gegangen?
Verletzungsbedingt. Er hat ja wirklich die letzten 2 Jahre Probleme mit seinem Knie gehabt und jetzt schnürt er die Schuhe wieder zu in Königsmoos und zelebriert da seine Ergebnisse doch wieder hin. Also schön zu sehen, dass es ihm gut geht und dass er wieder Spaß am Kegeln hat.
Kommen wir noch zum letzten Highlight, das noch gar nicht so lange her ist. Es war aber auch im letzten Jahr und es war wieder München, es war wieder NBC-Pokal. Wo ich sonst? Wünsche dir für den Rest deiner Saison, dass du auch, das hatten wir schon. Dieses Mal mit Halberg-Moos und dieses Mal vermute ich auch einem sehr großen Support eben wegen München. Das ist ja nur ein Steinwurf entfernt von eurer Heimbahn.
Richtig, richtig, ja. Ja, also Familie war auf jeden Fall alle dabei, jeden Tag. Die eine oder andere Freundin, Frau mit Kind war auch da. War schon schön. Dennoch waren wir natürlich immer für uns am Abend, um uns vorzubereiten. Und ja, dann hat es endlich mal geklappt, auch mit Halberg-Moos einen Titel zu holen.
Und du wieder am Schluss, allerdings diesmal als Betreuer.
Ja.
Und das war für dich, hast du geschrieben, der emotionalste Moment eigentlich deiner Karriere, Paddy Krieger hinten die Kugeln zu putzen.
Ja.
Warum war das so emotional für dich in dem Moment?
Das war für mich, ich weiß nicht wieso, ich habe ja schon meinen NBC-Pokal gewonnen, ich war ja auf einer WM, aber der Sieg beim NBC-Pokal letztes Jahr in München war für mich so emotional, weil du die letzten 2 Male, wo du die Möglichkeit hattest, du standest mit Halberg-Moos schon 2-mal im Finale, einmal in Cluj gegen Zadar. Da warst du in Slavonski Brod ein Jahr später auch wieder gegen Zadar. Dann hast du mal ein Jahr Pause gemacht und dann fahrst du wieder hin, diesmal in München. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, es kann dieses Jahr werden, weil München habe ich schon gewonnen. Und irgendwie kann ich in München nun den NBC-Pokal gewinnen. Und dann spielst du da wirklich das Finale gegen Kaposvár, die mit, also wirklich eine richtig starke Mannschaft waren, immer noch sind. Einzelne Spieler, sensationell. Farkas Sándor, Karoly, diesen Namen im ungarischen Kegelsport, die stehen dir da gegenüber und ich habe nur gesagt, ich will bloß nicht Sadar im Finale haben. Egal wer, bloß nicht Sadar. Und wenn sie kommen, dann erst recht. Und dann hat es halt wirklich geklappt, dass die halt gegen Sadar im Halbfinale gewonnen haben. Und dann stehe ich da hinten dran. Es war wirklich ein so enges Spiel. Ich habe die ganze Zeit hin und her geschaut. Wirklich die ganze Zeit hin und her. Ich habe beim Paddy die Kugeln gepusst, wollte ihn irgendwie runterbringen. Aber der war selber in so einem Tunnel. Und 3 Wurf vor Schluss spielt Marius ein Bild weg. Paddy räumt ab, kommt in Volle. Marius spielt 9, Paddy 8-1. Das war so wirklich für mich so ein extrem erleichternder Moment, wo es dann bei mir ausgebrochen ist. Also wirklich, ich bin da eingesackt vorm Paddy auf meinem Stuhl. Paddy hat sich zu mich runtergehockt, hat mich in den Arm genommen. Und dann hab ich ihm nur gesagt, hey, fuck, endlich haben wir es geschafft. Entschuldigung für den Ausdruck, aber...
Kein Problem.
Ja, das war wirklich, wirklich, ja, für mich doch ein emotionaler Titel. Auch wenn es nur der NBC-Pokal war, aber endlich beim dritten Mal dann doch geschafft.
Und das auf so einer Bahn, die dir ja auch viel gegeben hat.
Ja.
Die aktuelle Saison, wir haben zu Beginn gesprochen, sehr spannend. Ihr habt noch viele Optionen, Einfluss zu nehmen.
Ja.
Schauen wir mal kurz noch nach vorne. 1-2 Fragen noch. Mhm. 9 Jahre warst du bei Trenk, 7 bei MBB, 2 in München und 5 in Schwabsberg. Du bist jetzt im 7. Jahr, glaube ich, oder im 8. weiß ich nicht genau.
Im 7.
Ja. Wie viel werden es noch in Heilbergmoos?
Solange ich kegeln kann, sage ich mal so. Gesundheitlich geht es mir wieder gut. Ich rappel mich von Woche zu Woche immer mehr auf. Werden noch ein paar Jährchen, denke ich schon. So schnell höre ich, glaube ich, nicht auf.
Wäre dann das Mädchen für alles als Hauptjob etwas für dich? Also Teammanager, ich meine, es gibt es ja bei uns im King jetzt nicht, aber irgendwie da das fortzuführen?
Boah, aktuell nicht, aber okay. Vielleicht irgendwann.
Jetzt kommen wir zur letzten und wahrscheinlich schwierigsten Frage. Warum läufst du anders an und legst die Kugel mit dem als Rechtshänder mit dem rechten Bein, mit dem rechten Knie 90 Grad? Warum?
Also, wenn einer sagt, ich laufe falsch an, dann sage ich ihm, nein, ich
anders,
laufe nicht falsch.
Nicht falsch. Ich habe bewusst anders. Ich hatte das Stand schon falsch, aber ich habe anders geschrieben.
Nein. Ich sag mal so, ich habe als kleiner Junge gab es in Augsburg einen Nationalspieler, der in Augsburg auch gearbeitet hat, Ivan Klaric. Vielleicht sagt es dem einen oder anderen, der eine Generation 2 älter ist als wir. Ivan Klaric war damals Nationalspieler von Kroatien, hat damals in Augsburg gelebt und der hat mit dem rechten Fuß gestartet und mit dem rechten Fuß abgelegt. Und ich weiß es nicht. Ich war, wie gesagt, ein kleines Kind und habe es vielleicht übernommen und meine Eltern haben gesagt, nee, das bleibt so. Wir wollen da nichts ändern. Und seitdem mache ich meinen Hüpfer zum Kugelabwurf auf dem rechten Bein.
Es sieht besonders aus, aber der Erfolg der Vergangenheit und hoffentlich auch noch der Zukunft gibt dir recht, dass der Anlauf komplett egal ist.
Ja.
Entscheidend ist, was hinten fällt. Und eigentlich die ganze Zeit der Kopf nur das wichtige Körperteil ist.
Ja.
Vielen, vielen Dank für die Zeit. Das war ein langes Gespräch. Ich fand es aber schön, mit dir die ganze Reise durchzugehen und vor allem auch mal deine Rolle abseits der Kegelbahn ein bisschen zu besprechen. Vielen, vielen Dank für den Rest der Saison. Gut Holz, viel Erfolg dir und deiner Mannschaft. Letzten Endes entscheidet ihr mit, wie die Saison am Ende aussehen wird.
Ja.
Vor allem das Spiel daheim gegen Zerbst kann die Vorentscheidung bringen. Ich glaube, Kegel Deutschland guckt auf euch und ich hoffe, ihr erreicht dann eure Ziele entsprechend.
Wir werden unser Bestes geben.
Dann viel Erfolg weiterhin und danke fürs Gespräch.
Danke, Sebastian, dir auch.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.